Hallo, liebe Leute, willkommen im Late Night Lava Stream, der nicht so late nightig ist. Das ist eher der Evening Lava Stream,
aber
das
hört sich nicht so
Lava Stream am Abend genannt.
Ja. Nachdem der letzte Late Night Lava Stream am Nachmittag war.
So wie Troy und Arbeit am Morgen.
Troy und Arbeit am Morgen.
Nachts. Es ist nicht schön, dass man irgendwann feststellt, dass jeder Witz, den man versucht zu machen, schon mal von Community gemacht wurde.
Wenn von der Serie, dann von Community, so wie ich das gehört.
Der letzte Late-Night-Lava-Stream war Late-Night und wir haben ihn in Bad Segeberg gemacht und mit dem kaputten WLAN von Kai 18 Mal angesetzt und es dann aufgegeben.
In YouTube öffnen, so.
Heute besser läuft.
Ja, ah, jetzt habe ich auch einen Chat.
Dann funktioniert der Link,
genau. Juhu, alles ist gut.
Und immer noch Zeit. Wie viel Zeitversetzung ist da drin?
Ihr könnt ja was ganz Verrücktes machen und heute Lego bauen.
Wir könnten den letzten Teil von dem Lego bauen.
Ich glaube, dann sind ein paar Leute sauer, die da unbedingt Zeuge werden wollten.
Wollen wir die fertigstellen? Nein. Wir reden
aber
über,
Menschen,
wir reden also über schlechte Comics, gute Bücher, eine tolle Serie und was auch immer du beitragen willst.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht.
Ja. Oh, wollen wir anfangen?
Ich habe eine Menge Sachen, aber fang du doch an. Die Leute interessieren sich, glaube ich.
Ich könnte dumme Sprüche irgendwie reinwerfen. Ich weiß
Vielleicht erklär mir mal kurz, was das hier ist.
Das hier ist das ist ein reiner Community-Stream. Der ist vor allen Dingen einfach privater. Wir reden Sachen, was wir abseits von dem, was wir in Videos vorstellen und sowas machen, was wir lesen, was wir gucken, wofür wir uns interessieren. Sehr viel von dem, was wir lesen und was wir gucken und wofür wir uns interessieren, landet schon in den Videos. Aber es gibt immer noch einen kleinen Teil, den wir für uns behalten und der jetzt nur liebevoll aufbereitet mit diesem exklusiven Hintergrund, den wir sonst nie benutzen, an euch weiterreichen.
Das werden wir in Zukunft sicher ändern. Und wir werden das hier natürlich auch wieder als MP3 zum Download anbieten.
Oh, für die also Leute, die nur das Audio?
Wirklich anhören wollen.
Ja.
Achso, das Video ist wirklich exklusiv für...
Ja.
Ja.
Das wird auch nicht später als Video irgendwo noch abrufbar sein. Das ist wirklich nur live und das war's. Okay. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber interessant.
Also Patreon. Okay. Ja, ich kann ja mal damit anfangen, was ich so in letzter Zeit gelesen oder anderweitig zu mir genommen habe an Unterhaltungsmedien. Und alleine, weil über die Serie, über die wir noch reden wollen.
Fasst das nicht an, dann fällt was ab.
Gemeinsam reden.
Klonk.
Nein, tatsächlich ist das dran geblieben, weil ich nämlich die Teile, die ständig abfallen, abgebaut habe. Die sind jetzt irgendwo da drin.
So was für das hier?
Nee, hier waren ja noch längere
Flüche. Was ist das nochmal für eine Reihe, die du liest? Entschuldigung, ich habe angefangen.
Ich frage, hast du jemals Hyperion gelesen?
Nein.
Das ist schade.
Das glaube ich.
Du weißt, dass ich nicht
gelesen. Du auch nicht, nein. Hyperion ist ein Science-Fiction-Klassiker und es war auch damals ein Hugo Award-Winner. Ich müsste selber nachschauen, wann es geschrieben wurde. Das ist von Dan Simmons, der ansonsten sehr viel Thriller und auch Horror geschrieben hat. Dabei hat insgesamt 6 sehr seltsame Science-Fiction-Bücher geschrieben, von denen 4 zusammenhängen. Und das Interessante daran ist, dass sie immer nach hinten raus schlechter werden. Und Hyperion war das allererste und es ist auch das Beste. Und das war damals, du googelst das jetzt.
Den Namen habe ich, glaube ich, im Zusammenhang von irgendwas.
Dan Simmons. Ja, wie gesagt, der schreibt sehr viele Thriller und Horror, aber eben auch eine Handvoll an Science-Fiction-Büchern.
Ja.
Und
wäre das nicht tragisch, wenn die Bücher nachher immer besser werden würden? Wenn das erste Buch so schlimm ist, dass es keiner lesen will, dann schreibt er halt trotzdem weiter und es wird immer besser. Niemand erfährt es jemals.
Ja, Dan Simmons ist darin großartig, das erste Buch zu schreiben und ganz viele Dinge aufzuwerfen und dann fällt ihm ein, dass er das irgendwie dann auch zum Ende bringen muss.
Ist das so eine Art J.J. Abrams, der...
Nein, besser.
Okay.
Es ist nicht, er schmeißt,
so eine Art Stephen King.
Er schmeißt die Dinge nicht einfach weil er mysteriös sein will, aber seine Auflösungen sind dann nicht so gut wie die Sachen, die sich die Leute dann irgendwie tatsächlich dabei eigentlich gedacht haben, beziehungsweise sie wirken dann manchmal etwas
mysteriös. Oder ist er auch ein Opfer dieser Reddit-Twitter-Post-Geschichte?
Nein, Hyperion nicht.
Den Twist erahnt, also
als Hyperion rauskam, gab es Twitter und Reddit und sowas noch lange nicht.
Ich habe auf Cons angesprochen und fragt, nur ich glaube dir, das Ende von der Story könnte das und das sein. Und dann geht er nach Hause und wirft 500
Obwohl,
Bücher.
Obwohl, der Ilium Olympus, die letzten beiden, die mit den ersten 4 nicht zusammenhängen, sondern ihre eigene Science-Fiction-Story sind, da gab es zumindest schon Plattformmöglichkeiten, auf die man sich auftaucht.
Also es sind alte Bücher.
Die Hyperion ist schon ein Weilchen älter. Aus den 80ern, glaube ich. Und es war für mich damals auch so ein Eye-Opener-Buch, weil es einerseits ein sehr interessantes, sehr weirdes Science-Fiction-Weltkonstrukt aufbaut, das ich sehr faszinierend fand. Und zweitens, weil es literarisch tatsächlich außergewöhnlich ist. Und ich höre es jetzt derzeit als Hörbuch, während ich Sport mache, weil im Fitnessstudio sein ist, wenn wir ganz ehrlich sind, eine unglaublich langweilige und repetitive Sache. Und die Tatsache, dass das Studio, in dem ich gehe, da drei Bildschirme ohne Ton hat, auf denen Sat.1 und ProSieben laufen, hilft nicht.
Mit Ton wäre es aber auch nicht besser.
Nein, mit Ton wäre es auch nicht besser. Von 1989. Another One hat es gegoogelt. Und aber ich höre jetzt dieses Buch durch und sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Hyperion mit mehreren Sprechern einzusprechen und zu vertonen. Also anders als die meisten Hörbücher. Und die Entscheidung ist deswegen hervorragend, weil dieses Buch eigentlich mehrere Geschichten in einem sind. Und es geht darum, dass in einer fernen, fernen Zukunft, in der die Menschheit sich in der Galaxis ausgebreitet hat und gespalten hat und wieder zusammengefunden hat und sonst irgendetwas, aber noch relativ nah an dem ist, was wir kennen, wie Menschen sich verhalten und dergleichen, dass es eine Pilgerfahrt gibt zu einem Planeten namens Hyperion, auf dem eine nichtmenschliche, bizarre Wesenheit existiert, die gegen die Regeln der Physik des Öfteren verstößt, das sogenannte Shrike, der neuen Töter. Und es gibt eine Kirche, die dieses Monstrum, ein metallisches Mörderbeast, anbietet als eine Art Engel der letzten Konsequenz und des Leids. Und alle paar Jahre darf eine Primzahl an Leuten dorthin gehen, sich etwas wünschen. Einer bekommt den Wunsch erfüllt und alle anderen kommen niemals wieder. Das ist die Geschichte dahinter. Aber eigentlich hat man auch die Leute, deren Wünsche erfüllt wird, nie wieder gesehen. Also, Religion! Ah, und
guter Deal.
Ja, und die Sache ist, dass dieses Mal, dass vermutlich auf lange Sicht die allerletzte Pilgerfahrt dorthin sein will, weil die Flotte von einer Organisation bzw. einer Gruppierung namens die Austers, das sind Menschen, die sich von den Menschen entfernt haben, sowohl genetisch als auch verhaltenstechnisch, dass die auf Hyperion zuhalten und es wird vermutlich nicht möglich sein, wegen interstellarer Strecken und dergleichen rechtzeitig genügend Militär dorthin zu verlegen und so wertvoll ist die Welt auch nicht, dass man das irgendwie abfangen könnte. Das heißt, vermutlich wird es das letzte Mal sein, dass jemals Leute zum Shrike pilgern können und es werden 7 Leute ausgewählt, die eine sehr ungewöhnliche Kombination darstellen und die vor allen Dingen alle schon eine Vorgeschichte haben mit dem Planeten und mit dieser Kreatur. Und sie machen ab auf der Reise dorthin, dass sie sich alle gegenseitig erzählen, was ihre Geschichte ist. Und jede dieser Geschichten ist ein anderes Genre.
Ah.
Und die erste Geschichte ist ziemlich weirder Horror mit einem Jesuitenpater, der eine abgeschiedene Gesellschaft auf Hyperion findet, mit der irgendwas nicht stimmt und dann reißt sein jüngerer Kollege ihm nach. Ich fand das sehr interessant, dass wir gestern den Exorzisten ein Review dazu nochmal gesehen haben, weil es relativ klar, also ich sehe jetzt die ganze Zeit bei dem älteren Priester, sehe ich Max von Sydow vom
Kamin. Weißt du, was mein Problem bei dem Video zu Exorzist war? Es war viel zu kurz.
Es war viel zu kurz, ja.
Man hätte noch viel mehr drüber reden können. Ich hätte noch so viel erzählen können über diesen Film und die Leute, die beteiligt waren.
Das ist oft so.
Ich hätte mir das stundenlang anhören können.
Und es ist halt mit jedem Mal, dass jemand seine Geschichte erzählt, wechselt das Genre und es wechselt auch der Stil, in dem geschrieben wird. Du hast einen Noir-Krimi, darum, dass jemand bei einer Frau, aber einer Detektivin reinkommt, ein gut aussehender junger Mann, der sagt, ich möchte das hier einen Mord aufklären, nämlich meinen. Also schon fast cheesy vom Ansatz her. Du hast Military Science Fiction mit einem Oberst außer Dienst, der dahin reist, weil er schon einmal auf Hyperion gefochten hat und so etwas alles. Es ist also wirklich gut geschrieben, es ist unglaublich spannend. Auf dieser Reise verschwinden dann auch die ersten Leute und Dinge gehen schief und dieser Planet ist ohnehin kurz davor, dass er erobert wird und alle Leute den aufgeben und das Monstrum wird in letzter Zeit an viel, viel mehr Orten gesehen. Normalerweise ist das nur an einem ganz speziellen Ort. Also es ist ein Science-Fiction-Thriller mit mehreren anderen Genren, die da reingenestelt sind. Und das war so, ich hole mir den mal als Hörbuch, weil ich brauche was ich mir in die Ohren packen kann. Und Musik ist für mich dann irgendwie auf Dauer auch nicht, ich brauche etwas, was mich ein bisschen mehr beschäftigt, sonst bin ich zu langweilig beim Sport. Und dann dachte ich mir, du hast es jetzt schon echt lange nicht mehr gelesen, Hyperion. Ich habe es 2 Mal gelesen vorher. Schau doch mal, ob das immer noch so gut ist. Und es ist immer noch so gut. Und es ist auch tatsächlich, es ist die englische Variante, es ist ein englisches Hörbuch. Es ist auch wirklich gut gesprochen und vertont von allen Beteiligten. Also jede von den 7 Hauptfiguren hat einen eigenen Sprecher und dann gibt es noch einen Erzähler. Und die tauschen dann halt jeweils durch, was cool passiert.
Also,
sehr gut produziert.
Hörspiel.
Ja, sehr gut produziert, sehr aufwendig, ja. Gute Sprecher gefunden. Immer noch eine tolle Story, absolut empfehlenswert.
Das würde ich auch mithören, ne? Also wenn du auf langen Autofahrten... Wir hören ja gerade Stephen King auf langen
Autofahrten.
Und es
ist zum Sterben.
Langweilig. Das Institut, gelesen von Schnarchnase David Nathan, wo ich ja eigentlich immer sage, Gott, können wir nicht nochmal 18 Stunden David Nathan zuhören? Also hier Johnny Depp Synchronstimme
oh.
Und Christian Bale.
Spricht jedes zweite Hörbuch. Ich mag die Stimme eigentlich, ja, aber nicht, wenn sie mir halt stundenlang monoton etwas vorliest. Mhm. Und das Buch ist leider auch wirklich nicht gut. Wir haben es noch nicht durchgehört, aber...
Aber es ist unglaublich.
Ach Gott, Stephen King schreibt über 12-Jährige im Jahr 2019. Das fängt dann halt mit so Sachen wie und er hackte sich in sein AOL-Konto ein.
Ganz, ganz seltsame Inkongruenzen in dem, gut, in dem Buch. Der Stil ist auch irgendwie nicht... Ich weiß es nicht. Und die ganzen, die Kindercharaktere reden so unrealistisch.
Sie gehen halt die Erwachsenen.
Ganz, ganz ja, komisch. Das passiert halt, wenn ein alter Sack. Ja.
Ich weiß gar nicht, wenn ich es nochmal lesen würde heute, ob mir das auch so auffallen würde, ob es da aber damals näher dran war.
Wahrscheinlich.
Oder ob Kinder in den 50ern einfach vielleicht anders geredet hätten.
Big Bear sagt, ich mag den Nathan. Wie Nico sagte, wir mögen den ja eigentlich auch als Synchronsprecher, ja, aber nicht, um ein ganzes Buch vorzulesen.
Das ist, ich mag ihn in den richtigen Rollen. Ich finde ihn in den Batman-Filmen als Stimme von Christian Bale völlig in Ordnung. Wer dann auf die Idee kam zu sagen, lass uns den Mann auch die Arkham City und sowas Spiele in der deutschen Version machen, der hat wohl den Schuss nicht gehört.
Aber ist doch auch Batman.
Ja, aber, ist halt im Original anders. Ist das ja, Kevin Conroy, das ist der aus der Zeichentrickserie und dann brauchst du jemanden mit einer echt tiefen, markanten Stimme und die hat er halt gar nicht.
Sehr viel mehr Bass.
Deswegen kann man diese Spiele meiner Meinung nach sowieso nur. Ich bin ja nicht so ein Snob, der sagt, du musst es auf Englisch konsumieren, aber der Kevin Conroy ist halt der Batman, schon, dem will ich zuhören. Okay, aber das
und außerdem ist der Joker dann ja auch mal
Kevin. Aber weißt du, wer auch im Deutschen von David Nathan gesprochen wird? Malcolm Reynolds, der die Hauptfigur in Firefly. Und da passt es perfekt, meiner Meinung nach. Also für Nathan Fillion ist David Nathan super.
Okay.
Für den Nathans.
Mhm. Es wurde auch im Chat gefragt, Drake? Nach Nathan. Nathan.
Er hat ja Nathan Drake auch gespielt in diesem Fanfilm, in dem Uncharted-Fanfilm. Nathan war Fillion sehr gut Nathan dafür. Also der Film ist... Er macht nicht viel, er muss nicht irgendwie Freeclimbing machen, die ganze Zeit.
Das würde ihn wahrscheinlich umbringen.
Aber dann, wo er über so eine Europalette springt und in Zeitlupe einem Bösewicht von oben in die Fresse puncht. Und das wird so inszeniert, als wäre es halt, als würde er aus einem zusammenkrachenden Tempel in den Uncharted-Spielen gerade rausächten. Aber ich glaube, mehr kann man von einem Schauspieler im Echten auch nicht erwarten, wie Nathan Fillion. Aber Firefly, wie ihr beide wisst, versuche ich ja jedes kleine bisschen. Ist es okay, wenn wir zum Thema überleiten oder habe ich dir jetzt was weggenommen?
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe es nicht als Wir hören das gemeinsam Hörbuch ausgesucht, okay, weil du sagtest, Englisch ist für Fahrten nicht
jetzt gut zum Wachbleiben. Jetzt ist es zu spät.
Genau, ich finde es besser, wenn da jemand auf Deutsch mir was erzählt, damit ich nicht einschlafe nachts um vier. Vor allem, wenn er monoton redet. Aber
solltest du nicht übermüdet nachts um vier.
Das soll ich vielleicht sowieso nicht machen. Okay, das ist ein englischer Comic. Und zwar ist es ja so, dass es meiner Meinung nach viel zu wenig Firefly auf der Welt gibt. Eurer Meinung nach wahrscheinlich auch.
Ja, klar.
Und deswegen jeder einzelne Comic, der in irgendeiner Form erscheint, sofort von mir gegrapscht wird, um konsumiert zu werden. Und in den Firefly-Kopfkanon eingefügt zu werden, der da existiert. Und bisher war ich von allen begeistert. Du hast ja auch alle gelesen. Mhm. Die Prequels, die Sequels, die Vorgeschichten der einzelnen Charaktere, die in der Serie nicht erzählt wurden.
Die Dinge zwischen Serie
und Film. Was mit der Blue Man Group wurde, also mit den Hands of Blue. Und das ist der erste, von dem ich mal so richtig enttäuscht bin.
Oh.
Also auf jeder Ebene. Er ist.
Das ist aber nicht von Joss Whedon geschrieben oder so, sondern created, klar.
Natürlich. Da ist kein Joss Whedon beteiligt gewesen.
Nein. Und auch kein kleiner Whedon. Wie heißt der, sein Bruder, der viel geschrieben hat?
Er hat mehrere Brüder. Jeb, Jess, Fred.
Fred, also einer von
Paul, glaube ich.
Einer von den Whedons hat auf jeden Fall auch Comics geschrieben für Firefly.
Will Whedon.
Will Whedon.
Wie ihr seht, ist das, man kann ja oft sagen, Artstyle ist Geschmackssache.
Ach, das Artwork finde ich okay.
Also das ist so
nicht angemessen. Überzogen. Teilweise habe ich nicht erkannt, welcher Charakter gerade handelt. Also ich habe Inara und River nicht auseinanderhalten
können. Okay, ich habe jetzt eine Seite gesehen, kann natürlich sein, dass das doof, ja.
Von der Kolorierung und der Dynamik ist es okay, aber die Gesichter gehen nicht.
Okay.
Aber das ist Nebensache. Es ist einfach mal eine ganz furchtbare Geschichte.
Ist sie einfach nur belanglos?
So, oder ist sie? Nein, sie ist überhaupt nicht belanglos.
Okay.
Im Grunde ist es eine belanglose Mission, die unsere Crew hier annimmt. Sie müssen Pilger von einem Ort zum anderen bringen und ihnen helfen gegen Banditen. Und gleichzeitig werden sie natürlich wieder mal gejagt von irgendwelchen Allianzleuten beziehungsweise irgendeiner Hardcore-Truppe, die für die Allianz Kopfgeldjäger Jobs übernimmt. Und das heißt, sie haben wieder Probleme an mehreren Fronten. Das ist auch eine relativ typische Firefly-Erzählung, würde ich sagen. Aber dann wird diesen Charakteren etwas angedichtet, was meiner Meinung nach überhaupt nicht in ihr Charakterkonzept passt. Und was sie deutlich kaputt macht, die Figuren. Etwas, das sie im Krieg getan haben, also in der Rebellion gegen die Allianz. Das kommt relativ früh, deswegen ist es kein großer Spoiler. Wird den Hauptfiguren unterstellt, dass sie Kriegsverbrecher werden. Und zwar richtig üble.
Also das wird auch so dargestellt, dass das so ist, oder?
Das wäre jetzt ein Spoiler.
Achso, okay.
Aber gut, Spoiler für den Comic, ich habe den Namen nicht mal gesagt, für The Unification War Part 1. Also wer jetzt nicht über diesen Comic gespoilert werden möchte, hat jetzt Zeit auszuschalten. Ja, es ist tatsächlich so, dass Mal und Zoe ein Krankenhaus bombardiert haben während dieses Krieges.
Genau, ja.
Mhm. Und mit dieser Schuld jetzt leben müssen, dass sie da ganz viele unschuldige Menschen umgebracht haben. Und das ist für mich totaler Bullshit. Ja. Das ist nicht mehr der Charakter, den ich mag. Für beide nicht. Vielleicht noch eher für Zoe als für Mal. Und dazu kommt, als ich dann das Editorial dazu gelesen habe, der Autor wurde damit beauftragt und er sagte, er kannte es vorher gar nicht. Er hat sich dann die Serie angeschaut und den Film. Also den Film kannte er wohl schon, die Serie nicht. Und dann hat sich gesagt, ja, die sind ja ganz cool, die Charaktere, da schreibe ich mal was zu. Und ja, das führt dazu, dass ich diesen Comic einfach mal komplett ablehne.
Ja, natürlich.
Ich möchte ihn aus meinem Firefly-Kanon entfernen.
Das ist so wie die neuen Star Trek-Filme.
So ein bisschen,
ja. Ja, schon.
An sich ist die Geschichte ganz gut erzählt. Sie ist aber auch jetzt nicht irgendwie bahnbrechend. Da ist ein kleiner Twist dabei, was diese Pilger eigentlich anbeten. Es ist gar nicht Gott, sondern irgendein... Ich habe eh schon gespoilert, irgendein Dämon und dann wollen sie die Crew dem opfern. Und ja,
okay.
Es sind schon ein paar gute Sprüche drin, die üblichen Firefly-Elemente, aber mit der Grundprämisse kann man es schon vergessen.
Xilber, großartig.
Ja, hört sich gut an.
Big Bear fragt, kennt ihr schon den Eisernen Druiden? Ich habe keinen davon gelesen. Ich weiß, dass du keinen davon gelesen hast.
Eisernen Druiden haben wir, glaube ich, hin und wieder Mängelexemplare bei uns im Shop. Bei Wieder und Schwert. Aber
ich habe keine Ahnung.
Gelesen, nein. Ich habe auch nur gehört, dass sie sehr gut sind. Ja, aber
eine Comicreihe oder?
Buchreihe.
Romane.
Okay. Deutsch?
Gibt es auf jeden Fall auf Deutsch, ja.
Britisch, glaube ich, ursprünglich. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher.
Das ist übersetzt, ja.
Fantasy. Ich wollte nur wissen, ob britisch, englisch, amerikanisch, deutsch.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, britisch.
Ich habe ja dieses Klischee, diesen Vorteil, dass es immer besser ist, wenn ein Engländer das die Fantasy geschrieben hat. Deswegen.
Ja, gut, klar, gibt's ja.
Und another one, was man bei Simmons vielleicht auch noch erwähnen sollte: Die Sci-Fi-Romane arbeiten auch viel auf einer metaliterarischen Ebene. In Ilium gibt es zum Beispiel einen Roboter, der Shakespeare Sonette analysiert. Ja, und in Ilium geht es um Forscher der Ilias, die sich tatsächlich das Geschehen um den Trojanischen Krieg anschauen, unter anderem. Also, ja. Denn Simmons nimmt gerne existierende Dinge und spielt dann damit rum. Also jemand, der selber vermutlich sehr viel Literatur verschlungen hat, was ich immer für einen Vorteil halte, wenn man selber schreibt.
Ja, natürlich. Und nicht sagt, kann ich nicht. Aber ich
schreibe mal was dazu.
Muss sozusagen, also um das jetzt mal zu relativieren, das tut dir natürlich furchtbar leid und es traumatisiert sie auch und das war auch keine Absicht und was
ja,
weiß
das
ich.
Nicht aber trotzdem, großartige Kriegsverbrecher sind
schon dann klar. Hättest du den, dann wäre es halt absolut nicht mehr kompatibel. Aber auch so, das wäre was zur Sprache gekommen wäre innerhalb der Serie oder der Filme. Ja. Und,
ja gut, ist halt eine sehr kurze Serie. Man kann nicht nur Sachen übernehmen, die schon mal zur Sprache
kommen. Immer noch sind, fast 13 Stunden, da kann man...
Ja, natürlich, klar, schön ist das nicht. Ja. Ich will das nicht versuchen zu rechtfertigen.
Silber fragt, haben wir somit einen neuen Kandidaten für die bisher schlechteste Wertung?
Der Punkt ist ja, wir kriegen ja für die Late Night Show, das ist ja auch oft gefragt, warum wir immer so gut bewerten. Gerade Comics. Wir kriegen ja von Splitter und Crosscult immer eine Auswahl zugeschickt.
Ja, und die wissen inzwischen, was wir mögen.
Wenn ich denen sage, schickt uns mal das und das, das klingt spannend, und sie ahnen, dass wir das nicht mögen, dann schicken sie es uns auch nicht. Dann sagen, ich glaube, das gefällt euch nicht, das ist ziemlich sexistisch und clever. Ein bisschen... Zum Beispiel Storm, ich habe irgendwann mal gefragt...
Oh, das ist schon Storm, schon sehr 70er, 80er.
Ja, oder ja, so. Und das ist halt eine Riesenreihe, das ist ein Standbein.
Ja, klar.
Und ich frage, was ist denn das? Das sieht gut aus, die Illus sehen echt gut aus. Und es passt vom Look her... in unser Themenschwergebiet. Und dann sagten sie, ich glaube, das gefällt euch nicht, ich schicke euch lieber mal was anderes. Und dann kriegen wir halt so Sachen wie jetzt Gideon Falls zugeschickt. Oder der große Indienschwindel. Oder
da habe ich... Ja.
Was war noch super? Conan. Sind auch alle ziemlich gut. Und bei Crosscult ähnlich. Bei Panini, die ganzen Marvel- und DC-Sachen sind halt auf einem okay Niveau immer, da ist selten mal ein krasser Ausreißer. Und das heißt, wenn wir schlechte Comics wollen, dann müssen wir die uns kaufen.
Wenn wir schlechte Comics
und wollt ihr das
all wirklich? Die, all die Sachen, die jetzt, die wir hier in diesem Format vorstellen, sind Sachen, die wir irgendwo mal im Kiosk gesehen haben und dann, hey cool, neuer Firefly Comic oder hey cool, ein D&D-Comic von unserem geschätzten Freund Oliver Hoffmann übersetzt.
Ja.
Uns fehlte der noch. Wir haben alle anderen auf Englisch letztes Jahr in den USA gekauft, die es gab. Mhm. Und den hatten sie nicht da. Das heißt, das ist, glaube ich, die zweite Geschichte aus der Reihe. Nach dem ersten, wo es um die Drachenkultisten ging, geht es halt hier um
Ravenloft.
Ja. Weil sie sich halt auch ein bisschen entlanghangeln an den Abenteuern, wie sie rauskommen, mit halt inzwischen einiger Verzögerung. Wodurch es wieder ganz gut zur deutschen Publikationsschiene passt. Ne? Und ach Gott. Ich fand die anderen D&D-Comics eigentlich ganz okay. Stumpf. Anbiedernd ein bisschen. Weil ja immer auch Minsk in den Vordergrund sehr gedrängt ist. Sie haben Minsk ja revived für diesen Comic-Run, weil die Leute dabei bei Wizards wissen oder wer auch immer jetzt für die Comics inhaltlich verantwortlich ist, dass Minsk halt Fanboys und Girls hat und es gut eine gute Idee ist, ihn wieder ins Rampenlicht zu zeigen. Okay. Auch wenn man halt 100 Jahre später spielt und der eigentlich als gemeiner Mensch jetzt bis dahin nicht überleben dürfte. Er ist dann halt verflucht worden und als Statue wieder entsteinert worden. Und dann die erste Geschichte, die damit erzählt wurde, die hatten wir auch in der Late Night Show letztes Jahr rezensiert, in der englischen Fassung. Die war auch okay. Die hat Spaß gemacht. Man darf nicht irgendwie was Intelligentes erwarten, aber es ist halt auch D&D. Es geht um dumme Sprüche und Geschlachte in den Comics.
Oder auch in Also, das hört sich an wie unsere Spielrunde. Naja, okay.
Und in den meisten Spielrunden. Ja, ich weiß inzwischen, dass die Abenteuer auch mehr können, klar. Und was wir dann noch an späteren Folgen gelesen hatten, war eigentlich auch ganz nett. Du hast sie ja auch gelesen. Das ist zum Beispiel der eine Band, wo es nur um Boo geht.
Ja.
Großartig.
Er hat vor allen Dingen ein super... ein super Variant-Cover oder vielleicht war es auch das Original-Cover, wo halt du einfach irgendwie 12 The Moods of Boo Bildchen hast.
Also wer es nicht weiß, ich glaube, ihr wisst es alle, Boo ist der Hamster. Riesige Zwerg-Weltraum-Hamster, der Tiergefährte vom Waldläufer Minsk ist. Und ein Inventarslot belegte in Baldur's Gate und nicht zu entfernen war. Und wenn man draufklickte, machte er nur und der Spruch Go for the Ice, Boo, der in diesen Spielen so oft gefallen ist. Und natürlich hatte Boo keine Möglichkeit, irgendjemand ins Gesicht zu springen. In den Comics reißt er da einiges raus. In dem hier nicht.
Er ist dabei.
Es ist eine unglaublich bunte Geschichte. Sie treffen Werwölfe. Ist nicht
mal auf dem Cover.
Boo ist nicht auf dem Cover.
Du ja, kann kein guter Comic sein. Fertig.
Doch, Boo ist auf dem Cover. Hier ist so.
Ah.
Sie treffen Werwölfe, sie verfolgen diese Werwölfe in die Globule von Barovia. Sie legen sich dann mit Strahd, dem Erzvampir, an. Sie bekriegen ihn, sie merken, sie kriegen ihn nicht klein. Strahd sagt, ich mache euch jetzt platt. Dann taucht der Geist seines Bruders auf und sagt, ich rette diese Helden und schicke sie wieder zurück nach Ferun. Mhm. Und dann landen sie genau da, wo sie für den nächsten Band, den wir schon gelesen hatten, sein müssen, nämlich irgendwo in Eiswindtal bei irgendwelchen Frostriesen.
Genau, weil es
so
ein Frostriesen
geht. Was dann wieder besser wird. Aber das hier ist halt so ein echt liebloser Tie-In, der nichts zur Story beiträgt.
Wo die Helden auch eigentlich dann scheint ja auch selber nichts machen, sondern eine Meisterperson.
Genau, sie reißen. Es ist halt wie ein schlecht geschriebener Plot, tatsächlich in Comicform. Mhm. Es ist auch noch hässlich gezeichnet. Schwankt ja auch sehr stark. Mhm. Und dann muss ich dazu sagen, wir haben die anderen auf Englisch gelesen und natürlich fällt einem in der deutschen Übersetzung auch mehr auf, wenn es schlecht geschrieben ist. Und nichts gegen Oliver Hoffmann. Der hat sich da sicher Mühe gegeben. Aber die Dialoge sind halt so stumpf, dass man da nichts mehr retten kann. Und dazu kommt noch, dass ich glaube, Oliver hat auf Facebook gefragt, ob er ein bisschen Tipps kriegen kann von D&D-Spielern, von D&D 5, was die Übersetzung angeht. Es haben sich Leute gemeldet. Du hast dich auch gemeldet, aber ich glaube, er hat sich bei dir nicht gemeldet.
Nein, ja, ich habe ihm gesagt, du, ja, aber er sagt, nein, ich habe schon.
Okay, Oliver, falls du das hier siehst, diese Übersetzung ist nicht im nicht
in Einklang zu bringen. Er kann das doch nur sehen, wenn er...
Er wird das nicht sehen, nein.
Aber die Übersetzung...
Sie ist nicht im Einklang mit der deutschen Übersetzung von D&D 5 in den Rollenspielen und Brettspielen. Aber auch die sind ja auch schon nicht im Einklang.
Mit was?
Es ist eine Katastrophe. Die Brettspiele sind schon anders übersetzt als die Rollenspiele. In den Brettspielen heißt es zum Beispiel Underdark und es heißt Unterreich in den Brettspielen und Underdark im Rollenspiel.
Und früher hieß es im Rollenspiel Unterreich.
Es hieß, glaube ich, früher überall Unterreich. Und ja. Es ist ja auch überall Tiefwasser und Niewinter. Und ich, ja. Aber jetzt heißt es halt Neverwinter und der Fürst heißt Nieglut. Und hier heißt er nochmal Nimmerglut.
Oh.
Also ich habe langsam
was, echt die Schnauze voll. Was die schönere voll. Übersetzung ist.
Es ist aber viel schöner.
Nimmerglut hört sich besser an auf jeden Fall.
Nieglut klingt nicht, klar. Mhm. Vor allem, auch wenn die Stadt nicht Nimmerwinter oder Niewinter heißt, ist es sowieso für den Arsch. Aber ich weiß, ich hänge mich an sowas auf und ich rede immer wieder drüber. Aber das führt halt dazu, dass ich gesagt habe, ich will mir das nicht mehr auf Deutsch antun, weil es einfach jeden Klang verloren hat und auch für Verwirrung sorgt, ne? wenn jeder es anders übersetzt.
Ja.
Und klar, es gab da keine Absprache zwischen Panini und Ulysses, ist mir auch bewusst, aber ja, vielleicht schreibe ich Oliver nochmal, dass er für die nächsten Übersetzungsjobs vielleicht jemanden fragen sollte, der die deutschen Bücher gelesen hat. Das ist nur ein Detail, das würde den Comic nicht retten. Mhm. Du wirkst gerade ein bisschen genervt.
Nein, es ist.
Wir
wissen nicht, wer Oliver geholfen hat. Möglicherweise dissen wir gerade jemanden, den wir wirklich mögen.
Ja, vielleicht tun wir das. Tut mir leid, Personen, die wir nicht kennen und vielleicht wirklich mögen.
Stehen Danksagungen vorne drin für die deutsche Ausgabe? Das will ich dran erkennen.
Nee, da steht nur Übersetzung Oliver Hoffmann. Okay. Vielleicht war das auch bevor er um Hilfe gefragt hat.
Achso, und bei den nächsten jetzt wär's. Ja. Ja. Ich meine,
er hat ja auch Rick and Morty D&D übersetzt, ne? Das ist ja. Bestimmt
besser. Ah, okay. Na, was, ich glaube das. Oder?
Nee, ich zeig wegen des Bildes. Es ist ja
ach, das ist
auch so, nicht schön.
Das ist korrekt, ja.
So, und warum besprechen wir jetzt diese Sache nicht einfach auch noch in der Late Night Show, fragt ihr vielleicht da draußen. Könnten wir natürlich tun. Dann hätten wir mal ein paar Rants, dann hätten wir mal ein paar 4 oder 5 Punkte Comics oder weniger. Ich würde dem 4 geben und dem, das ist schwer, ne? Der Fan in mir sagt 0. Das könnt ihr nicht machen. Objektiv betrachtet wäre es auch eine 6 wahrscheinlich, weil es ist ja, er funktioniert ja, der Comic.
Er hat nur deine Gefühle aber verletzt.
Ja, hat er. Tief. Und könnten wir machen. Wir können natürlich dann einfach noch ein paar Rants einbauen, aber wir leben ja nicht für Rants. Ist ja nicht so, dass wir ein Format machen, wo wir euch unbedingt zeigen wollen. Guck mal, das hier ist scheiße. Wir wollen euch Sachen zeigen, die euch was bringen. Oder hier, das ist eine Kaufempfehlung.
Wir sind ja keine richtigen YouTuber.
Es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir jede Woche 15 Comics vorstellen und sagen, von welchen die Finger lassen sollen und welche nicht. Das schaffen wir auch nicht. Und wir haben auch gar keinen Platz. Wenn wir sagen, in der Late Night Show machen wir 2 Themen. Einmal Pen and Paper, einmal Comics. Sie voll.
Das war
ja. Du musst es ja auch. Warum? Das macht doch Krach. Warum? Nee, wenn da Teile aufs Mikrofon.
Ach so, ja.
Warum,
das ist das Problem.
Wenn wir die Late Night Show mit 15 Themen vollballern, wie nennen wir sie denn dann? Ne? Also, was ist dann das Keyword, damit die Leute sie anklicken?
Kann man da nicht mehrere?
Ach so. Ja, das ist ja irgendwann überladen.
Dann.
Also, klar, wir können noch eine.
Irgendwas, was nicht passt, aber was mit Sex zu tun hat, würde dafür sorgen, okay, dass das Leute anklicken.
Was hast du denn so gelesen in letzter Zeit?
Ich habe in letzter Zeit eigentlich E-Mails und Post gelesen, fürchte ich. Also,
spannende Sachen dabei.
Ja, ja, schon, aber da möchte ich nicht so. Nein, ich komme im Moment leider nicht zu lesen. Ärgert mich selber.
Outrage-Marketing funktioniert. Ja, ich weiß, aber das wollen wir nicht sein.
Das sind wir ja nicht, nee.
Wenn wir verzweifelt sind irgendwann.
Dann. Nico Nölt ist super.
Folgende 3 Themen haben wir. Beim zweiten musste ich weinen. Keine Ahnung, irgendwas.
Okay, in der Richtung. Beim dritten gibt's Brüste.
Wir hatten neulich einen richtig schlechten Star Wars Comic.
Ja, den so was gibt's, ja.
Wir haben 2 phänomenal gute Star Wars Comics vorgestellt und einen, der richtig kacke war.
Ja, gut, aber 2 von 3 ist ja auch schon
was.
Ja.
Es kann nicht, es gibt, sobald es irgendwie sehr viel für irgendein Thema gibt, ist
klar,
ist immer natürlich so, dass da natürlich nicht alles
gut ist. Und bei Star Wars gibt es so viel, dass die bei Panini ja nicht mehr näher kommen, das zu übersetzen.
Ja,
also sind Sachen vor 2 Jahren rausgekommen, die sie immer noch nicht übersetzt haben.
Hm. Was sie aber vorhaben oder einfach auch
das mal weiß gesagt ich haben, lassen sie es. Vielleicht lassen sie es auch einfach durchs Raster fallen, weil es einfach irgendwer übertrieben hat bei Marvel, würde ich sagen.
Mit tatsächlich, den, ja. Mit insgesamt was für Star Wars so rauskommt, ja. Gute Filme wären mal eine Idee gewesen, die könnten. Die
das war eben schon im Chat ein Reizthema, wo sich Solo und Episode 8 Verfechter geprügelt haben, aber.
Es gibt Episode 8 Verfechter?
Es gibt Leute, die finden Solo viel schlechter als Episode 8, aber okay, das ist jedem seine Meinung belassen.
Kalderin hat die Theorie, dass wir deswegen so tolle Patrons haben, weil wir uns für sowas nicht hergeben.
Weil wir positive Aura verbreiten. Wir haben wirklich tolle Patrons, zum Beispiel Kalderin.
Ja, ich habe noch was gelesen.
Ja.
Auf dem Kindle, also sprich auf der App auf meinem Handy, wenn ich zwischendurch mal irgendwo warte oder sowas. Ich habe endlich The Handmaid's Tale von Margaret Atwood gelesen.
Ui.
Angesichts der Tatsache, dass sie jetzt eine Fortsetzung geschrieben hat.
zu einem Buch, das schon ein bisschen älter ist, aber erst letztes Jahr als Serie verfilmt wurde.
Genau.
Ne, nicht letztes Jahr, glaube ich, sondern schon was länger. Ne?
Vorletztes Jahr?
Okay. Ist das, die Serie? Ist das jetzt nicht, ja, ich meine es schon, ja, so älter als ein Jahr, ist bestimmt.
Okay. Ja.
2, 3, 4, okay, denke ich. Aber ja, klar. Aktuell.
Danke. Genau. Und ich dachte mir, das hast du noch nicht gelesen. Ich war immer so ein bisschen, ich habe vor allen Dingen die Werbekampagne zu der Serie mitbekommen und dachte mir, das klingt jetzt schon ein bisschen alles sehr plakativ. Aber dann habe ich das Buch gelesen und fand es absolut faszinierend. Weil ganz kurz darum, es geht dystopische Zukunft in den USA, wo tatsächlich ein religiöser Staat übernommen hat und der unter anderem vor dem Problem steht, dass aufgrund von verschiedenen Umfällen chemischer und anderer Art die Fruchtbarkeitsrate extrem zurückgegangen ist und dass nun die Männer, die in den obersten Posten sind, das Recht darauf haben, weil es in der Bibel Hinweise darauf gibt, dass das ja in alttestamentarischer Zeit in Ordnung war, sich eine sogenannte Handmaid zuzulegen, eine Frau, die schon Kinder hat und deswegen vermutlich fruchtbar ist, um mit der zu versuchen, ein Kind zu zeugen. Aber nur so, sozusagen als laufende Gebärmutter. Weil sie sind ja auch verheiratet. Ne? Das ist nur so ein Zusatz.
Und das dystopische Element?
Ich wollte sagen, das ist doch Tagespolitik,
ist, das,
oder?
Das ist das Problematische, dass es halt eben erschreckend realistisch ist und vor allen Dingen in dem Sinne, als dass Margaret Atwood sehr genau beobachtet hat, wie totalitäre religiöse Staaten funktionieren. Mhm. Dass nämlich, dass die an der Spitze, die härtesten Strafen aufstellen für Abweichung und dergleichen und die am lautesten die Moral predigen, die für andere predigen. Aber sie selber sind ja darüber erhaben, über die Versuchungen. Sie selber können ja trotzdem ein aufrechtes Leben führen, auch wenn sie all die schönen Sachen haben, die die anderen Leute nicht haben dürfen. Und die Art und Weise, wie die... Genau. Ja, und Katrin schreibt, weil natürlich sind die Frauen schuld an dem Fruchtbarkeitsproblem. Das ist tatsächlich dann auch der Fakt, weil es wird gesagt, es kann nicht daran liegen, dass der Mann unfruchtbar ist. Dass in der Ehe es keine Kinder gibt. Mhm. Es muss definitiv an der Frau liegen. Und dann, auch wenn die Handmaid nicht schwanger wird und die hat 3 Chancen und danach wird sie hingerichtet. Also sie wird...
Okay, das ist das dystopische Element.
Ja, also es ist so, also wenn man das richtig verstanden hat. Es wird immer gesagt, sie haben so... Element. Es wird immer gesagt, das ist deine letzte Chance hier oder das ist deine vorletzte Chance hier. Wenn du bei dem Mann kein Kind kriegst, irgendwie in den so und so vielen Monaten, die du dann hier stationiert bist, dann...
Wow, okay.
Ne?
Ich muss zugeben, ich habe nur den Titel gehört und dachte mir, es wäre so eine Downton Abbey. Und deswegen
hatte
ich
ja, genau, das ist es nicht.
Ja, nein. Ist,
wenn ich
ist
mal wirklich nicht viel zu gute Laune habe,
könnte dann liest du Handmaid's Tale. So.
Ja, oh, okay, ruf mich an, wenn das passiert. Das würde ich einfach gerne erleben, wie du mal gute Laune hast.
Och, im Moment geht's.
Ja. Und es sind halt so viele Bestandteile, die mit reinspielen. Wie gehen die Nachbarstaaten damit um? Wie funktionieren? Gibt es Dissidenten? Wie haben die Kontakt untereinander? Wie sind die Leute drauf, die tatsächlich wahre Gläubige sind? Wie ist es überhaupt dahin gekommen? Und die Frage mit dem, wie ist es dahin gekommen und wie funktioniert dieser Staat? Mit dem hat sie sich jetzt in der Fortsetzung mehr beschäftigt, weil es unter anderem auch aus der Sicht von einer sogenannten Aunt, einer Tante, erzählt wird. Es gibt nämlich auch Frauen, die quasi den Handmaids und anderen Frauen in Ausbildung das beibringen, wie man gefälligst als Frau in diesem Staat zu leben hat. Und dass es halt eben auch sozusagen Verräter an der eigenen Gruppe gibt, die schlimmer sind als die eigentlichen Unterdrücker. In dem Sinne aus verschiedenen Gründen. Es sind sehr bestürzende Bücher und sie sind weniger überzeichnet, als ich dachte. Sie sind sehr gut geschrieben. Sie sind immens deprimierend. Aber Literatur kann ja auch mal finster sein. Einige der Bücher, die ich den höchsten Stellenwert zuordnen würde, was literarische Qualität angeht, die ich gelesen habe, haben mich teilweise vollkommen deprimiert zurückgelassen.
Klar.
Ja.
Dark Crystal?
Ja.
Bevor wir aufhören für heute?
Schau ich gerade.
Du hast Dark Crystal zur Hälfte geschaut?
Circa, ja. Okay. Ich bin da, vielleicht ein Drittel. Ja, ein Drittel, denke ich. Aber ich bin dabei gerade, ja.
Wir haben es endlich mal, ist ja schon wieder über einen Monat raus, ne? Ziemlich genau.
Kann länger, gut sein, ja. Ja.
Haben wir es geschafft, diese 10 Folgen zu gucken? Willst du anfangen?
Muppets.
Also das wird jetzt wahrscheinlich Spoiler für die ersten 3 Folgen enthalten, was wir jetzt erzählen. Ne?
Naja, aber wenn man den Film gesehen hat, weiß man ja im
Prinzip... Worauf es hinauslaufen muss.
Ja, also wenn man dann rumfragt, ob...
Alles, was man dazu sagt, wie es in dem Film übergeht, ist ein potenzieller Spoiler. Also sagen wir dazu gar nichts. Man muss nur ein bisschen recherchieren.
Meine Empfehlung wäre es, es so zu machen, wie wir es gemacht haben. Wir haben den Film nicht vorher nochmal geguckt, sondern es war so, wir haben den vor ein paar Jahren das letzte Mal geguckt und wir haben grob im Kopf, was da war.
Aber grob, sehr grob. Das ist natürlich wahrscheinlich gut.
Ja. Und dann haben wir die Serie geguckt und das heißt, irgendwie mögliche Unstimmigkeiten oder dergleichen sind uns dann nicht so direkt aufgefallen. Und danach haben wir den Film nochmal geguckt und dann haben wir gemerkt, da ist eine Sache, wo vielleicht noch irgendwie was geklärt werden müsste oder hier sind Dinge, die zumindest den Annahmen, die man machte, vielleicht widersprochen haben. Aber so viel gar nicht dazu.
Aber die Serie wertet den Film
auf. Extrem auf, ja. Weil du halt eben...
Weil da nicht einfach zwei zufällige irgendwelche Gelflinge rumlaufen, sondern...
Ich weiß es noch nicht. Du kriegst die Welt präsentiert zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht alles vor die Hunde gegangen ist. Ja. Die Skeksis regieren zwar, aber sie tun noch so, als wären sie eigentlich die Netten. Es gibt dann 7 verschiedene Clans an Gelflings, die alle unterschiedliche Ausrichtungen haben. Und vor allen Dingen, es sind alles Puppen. Ich fand es auch sehr interessant, wir haben uns dann ein Making-of auch noch angeschaut, dass es Überlegungen gab, diese Serie zu machen mit reiner Animationstechnik. Also 3D-Animationstechnik.
Ja, oder eine Mischung, ne?
Oder eine Mischung.
Animierte Gelflinge und Puppenskeksis. Und das sah gar nicht so schlecht aus, aber ich denke, das war schon so eine bessere Lösung.
Ja, und dann, da gab es wohl längere Gespräche zwischen der Jim Henson Company und Netflix. Und dann gab es wohl ein Telefonat, das ich schön finde, in der Reihenfolge der Informationen, die vermittelt werden. Nein, wir möchten die Animationsserie nicht. Wir hätten gerne eine mit Puppen. Ich stelle mir das immer großartig vor, was die Person am anderen Ende des Telefons denkt.
Aber du hast schon recht, es ist leicht, eine Serie zu hypen. Ich habe ja mich sehr schwer getan, auf den Game of Thrones Hype-Train aufzuspringen.
Ich habe keine einzige Folge gesehen davon.
Ja. Du also auch? Weil ich nach der ersten Staffel schon gesagt habe, ja okay, wenn das so konsequent realistisch alles geschrieben ist, wie das echte Leben funktioniert, wie soll da eine gute Dramaturgie rauskommen? Entweder es wird furchtbar deprimierend oder sie werden das irgendwann biegen müssen. Und sie haben beides hinbekommen. Deswegen war ich
so habe ich gehört.
Ja, weniger. Deswegen war ich auch nicht so entsetzt und überrascht von dem Ende, weil es war eher so, ich habe es euch ja gesagt. Und jetzt bei Dark Crystal weiß ich ja, wie es endet. Ja. Also ich werde nicht am Ende enttäuscht sein. Ich weiß nicht, wie es dahin führt.
Es gibt immer noch die Möglichkeit, die Serie wird von jemandem gemacht, der eigentlich das Originalmaterial nie geguckt hat, aber
nein.
Das irgendwie cool findet
nein.
Komische Dinge tut.
Die Serie wird gemacht von den Töchtern von... Die Serie wird gemacht von den Töchtern von Jim Henson und unter anderem demselben Designer, der damals alle Entwürfe gemacht hat und dessen Frau und dessen Sohn.
Und sie haben sogar einen oder zwei Puppeteers, die gleiche Rolle nochmal. Also nicht die gleiche Rolle, aber Fizgig im Original ist Dave Gölz, der Gonzo gemacht hat und der ist jetzt auch wieder ein Fizgig.
Schön. Der ist ja auch in den ersten paar Folgen schon schön.
Und das war dann so, wir gucken mal rein, mal schauen, ob das noch funktioniert, das mit der Puppentechnik. Und am Ende haben wir so mitgefiebert und wir haben diese Charaktere so lieb gewonnen und es gab einige so großartige Ideen und Settings und ich finde auch das Worldbuilding absolut faszinierend, weil einige dieser Gelfling-Clans werden nur so ganz leicht angerissen, aber ich finde sie absolut super. Und hier sind die Nomaden, die in der trockenen Gegend wohnen und den Tod verehren. Okay, aber dann allein durch die paar Sätze, die fallen. Ja, aber die paar Sätze, die fallen zwischen denen.
Ja, das sind.
Du bekommst halt ein Gefühl für die Tiefe der Welt. Das ist absolut faszinierend. Diese Puppen sind großartig und halt technologisch schon ein gutes Stück weiter.
Und wenn du den Film dann guckst, verbindest du halt mit den Charakteren auch mehr. Also mit denen, die in beiden Produkten vorkommen. Mark Hamill ist ja der Scientist, Skeksis, ne? Der hat im Film hat er vielleicht 5 Sätze oder 10.
Aber
und ich denke, ich kann den Film spoilern nach 35 Jahren. Und
ist der erst 5?
Der wird
37 Jahre, ne? Und wird dann von seinen, also Spoiler für The Dark Crystal, der Film. Und wird dann von den Armviechern, die der eingesperrt hat, wird er dann in die Lava geschubst, mehr oder weniger.
Das
war im Film halt, es ist ja tot.
Aber du hast keine Beziehung zu dem Charakter.
Jetzt hast du eine Beziehung zum
Charakter. Jetzt schon,
sitzt du da nicht.
Hast du verdient!
Leitet diese Staffel direkt in den Film?
Nein, nicht direkt.
Ich wollte gerade, es gibt doch...
Das ist ja schon der Spoiler eigentlich. Das zu beantworten wäre schon der Spoiler.
Entschuldigung.
Also man kann sagen, was auch die Macher gesagt haben. Ihre Idee war, man kann die Serie gucken und danach braucht man nichts mehr.
Spoiler.
Aber es wäre Raum noch für eine weitere Staffel und sie würden sie auch gerne machen.
Ja, sie wussten halt nicht, ob sie eine zweite bewilligt kriegen.
Naja, klar, ich würde mich nach dem wahrscheinlich ist sie ja nicht unbillig gewesen, würde ich mal sagen.
Nein, also wenn sie beschreiben, wie viele Sets sie gebaut haben, naja, sie müssen ja alles an diesen auch. Sets bauen.
Also sie erzählen auch in der Doku, sie hatten nur ungefähr ein Drittel so viel Zeit für die Vorbereitung wie damals für den Film. Die Zeit da war. Natürlich hatten sie ein viel größeres Team. Und sie haben gesagt, Und sie haben, was neu ist bei einer Puppenshow, sie haben sie mit zwei Kameras gedreht. Also jede Szene direkt mit zwei Kameras.
Das natürlich.
Das spart natürlich ungemein Zeit. Das heißt aber auch, dass der Puppeteer.
Der muss aufpassen, Monitor, dass das in zwei Winkeln zwei funktioniert. Winkeln ja, natürlich. Ist, ja.
Mhm. Und sie meinten, damit hätten sie wahrscheinlich revolutioniert, wie man einen Puppentrick aufnimmt. Aber sie haben auch den Stress für jeden Puppenspieler unglaublich erhöht.
Ja, und ich glaube, es geht auch nur mit diesen Puppenspielern.
Und das revolutionieren sie auch nur für sich selbst.
Das geht auch nur mit Leuten, die bei der Jim Henson Company seit 20 Jahren arbeiten.
Ja, und da ausgebildet wurden.
Ja. Das mitbekommen, dass das Kind aus dem Labyrinth jetzt...
Ist
der Sohn von Brian Froudeman, dem Designer. Und der hat auch mitgearbeitet, ja.
Ja, das ist schon schön.
Das ist schön, alles einfach.
Ich hatte keine Erwartungen an die Serie. Also gar keine.
Das hat auch total in die Hose gegangen.
Ist halt wieder so ein Remake-Quatsch, wie Hollywood halt ständig macht. Ne?
Es hat halt Seele.
Genau, und in dem Jahr, wo für uns zumindest, oder in der Zeit, wo Star Wars an die Wand gefahren wird, wo Game of Thrones an die Wand gefahren wird, ist es schön, ein paar Dinge zu haben, die funktionieren. Ja. Und wo man merkt, da steckt Liebe und Herzblut.
Ja, vor allen Dingen, wo sie gesagt haben, okay, wir geben den Leuten, die wissen, was sie tun, das Geld. Und wir erwarten, dass sie uns ein gutes Ergebnis liefern.
Leute was machen zu lassen, die wissen, was sie tun, ist gar nicht so unselten.
Ja. Und ich dachte halt, das wäre nur Marvel. Ne? Ich dachte halt, das ist nur das MCU, was ungefähr weiß, was es tut momentan. Aber
es gibt noch.
Jetzt haben wir zwei Beispiele.
Aber nicht nur das. Auch ein kleines Dorf.
Wollen wir über Stimmen reden? Wir haben ja schon darüber geredet, dass Mark Hamill den Scientist, den Skek-Tek, spricht.
Ja.
Ich glaube, der Voice-Cast ist ziemlich beeindruckend.
Oh ja, der Emperor. Der Anführer des Kekses wird gesprochen von Jason Isaac. Und
ja, das geht.
Wirklich, wirklich gut. Sehr, sehr, sehr bedrohlich. Simon Pegg spricht den Chamberlain.
Und es klingt genauso wie früher.
Es war eben auch im Chat schon eine Zeile nur M's.
Ja, gutes Casting.
Chamberlain.
Ich dachte immer, Frank Oz hätte den früher gesprochen, weil er auch ein bisschen wie Miss Piggy klingt. Aber das war ein anderer Synchronsprecher. Ne? Ja. Also sie haben es wohl genauso gemacht. Während des Drehs haben die Puppenspieler gesprochen und dann hat ein Synchronsprecher es nochmal nachvertont. Was bei Frank Oz jetzt im Rückblick natürlich irgendwie... Sie haben Frank Oz nicht als ausreichend guten Sprecher betrachtet.
Vielleicht nicht die Originalton, aber dann hätten sie natürlich selber synchronisieren können. Ja, seltsam.
Ich meine, er war ja schon als Yoda eine Hausnummer zu dem Zeitpunkt. Ja.
Er hat die Wörter nicht in die richtige Reihenfolge gekriegt, aber ansonsten war gut.
Ach so, du meinst das Ding.
Schöne Theorie.
Glaubst du, dass das so ein Frank Oz-Tick ist? Yoda kann nicht keine Grammatik und der Chamberlain auch nicht?
See, Chamberlain will do.
Warum ist der Chamberlain der Einzige, der kein richtiges Englisch oder Deutsch kann? Das ist ja...
ich weiß es nicht. Die sind ja alle unterschiedlich. Und es ist halt auch wirklich cool zu sehen, weil die Skeksis im Film sind schwer zu unterscheiden, finde ich.
Ja, sehr.
Die roten sind alle grau-braun, schwarz. Und dann kann man so schon, der hat eine Brille auf und der hat ein künstliches Auge. Und so kannst du sie auseinanderhalten. Ja. Aber in der Serie, wo es der Welt ja noch viel besser geht und noch nicht alles irgendwie ausgerottet und finster ist, dann tragen die auch bunte Kostüme und Schmuck und sowas. Naja, das sind sehr, sehr, sehr geile Puppen.
Ja, ich muss das vielleicht heute Abend noch weitergucken.
So schöne Sets. Und überall sind irgendwelche kleinen Viecher, die rumkrabbeln, wie sich das halt gehört.
Ja, das ist ganz großartig.
Und ich bin ein sehr großer Fan von ihrer Mother Orgra, also die Prophetin. Die ist einfach nur großartig. Diese hässliche, alte, haarige Vettel, aber die sehr barsch ist, aber eigentlich auch lieb.
Ja.
Also du machst die Figuren, du machst die Story, du machst die Stimmung, du machst das Design, die Puppen natürlich, die Musik ist der Hammer.
Die Musik ist toll.
Das Sounddesign ist Skywalker-Sound, was man auch hört, weil die Schreiter wie Taunton klingen.
Ja.
irgendwas, was du nicht mochtest?
Es gab in der Story ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, sie dreht sich im Kreis.
Ja, das hatte ich auch. Zum dritten Mal irgendwelche Gelflings auf den gleichen Laden verladen werde und dann wieder entkommen. Und
ja, da gab es ein paar Momente. Aber insgesamt fand ich es einfach nur super. Und tolle Momente. Und ich bin zwischendurch so bei den letzten zwei, drei Folgen bin ich teilweise wirklich emotional geworden. Dann saß ich da mit meiner Kuscheldecke. Super. Fernsehen wird mit Kuscheldecke geguckt, vor allen Dingen, wenn es Herbst wird. Und hab halt versucht, ganz, ganz leise nur vor mich hin zu flennen, wenn irgendwie große Dinge passiert sind. Weil es mir peinlich ist. Aber gucken trotzdem erzähle ich es euch. Ja, vielleicht nicht sofort, das kurz ein bisschen wirken lassen und dann gucken wir es nochmal.
Ich gucke es heute weiter, wenn ich zu Hause bin, glaube ich.
Mach das.
All diese tollen Viecher.
Allein wegen Hub.
Hub!
Hub war die beste Idee
dieser Folge. Podling Paladin!
Das ist hier der.
Der Podling Paladin.
Der Podling, ja, genau. Ja.
Mit seinem Löffel.
Mit dem Löffel, genau. Ja, ja, krass.
No, hurt die! Er ist super. Er ist unsere erklärte Lieblingsfigur.
Ich glaube, es ist jedermanns Lieblingsfigur.
Ja. Und einer der besten Nebeneffekte ist, die Outtakes von einer Jim Henson-Produktion sind einfach super, weil diese Muppeteers fallen nicht aus der Rolle. Die Puppe verspricht.
Also die sind dann in der Rolle des Schauspielers dann, wenn es Outtakes gibt oder.
Ja, man sieht halt die Puppen, dann passiert ein Fehler, jemand verspricht sich oder jemand guckt in die falsche Richtung oder einer von den Puppen fällt ein Ohr ab oder die Haare oder sowas und sie reagieren dann in Character.
Ja, genau.
Und du siehst halt, eine von den Figuren fallen diese Ohren ab, weil die sich ja jetzt bewegen können, da sind kleine Motoren drin und sowas und die anderen Puppen drehen sich zu ihrem fallen in Panik oder zeigen auf so, die anderen und lachen sie aus. Das ist wirklich einfach super.
Ich kann eigentlich nur hoffen, dass das zu einem neuen Trend führt, dass wir jetzt mehr Puppentrick sehen in Zukunft. Dass Jim Henson noch ganz viele
Projekte macht. Aber außerhalb von Jim Henson gab es doch
wenig
diesen Trend nie.
Aber Jim Henson Company hatte jetzt auch die letzten Jahre nichts
wirklich Bemerkenswertes
gemacht, oder? Bitte? Jim Henson hat jetzt nichts Bemerkenswertes gemacht. Jetzt war es irgendwie.
Ich weiß nicht.
Die Leute wussten ja nicht mal, gehört Jim Henson Disney, gehören die Muppets nur Disney, jetzt waren nur die Muppets, die sie verkauft haben. Alles andere gehört ihnen. Also, das ist kein Disney-Produkt, das wir da gesehen haben.
Ja, Muppets. Wir haben tatsächlich was geguckt, was kein Disney-Produkt ist.
Aber unter Mitwirkung einer Disney-gehörenden Firma, nämlich Skywalker Sound.
Ja,
das ist aber immer, wenn es. Also, das kann man ja nicht zählen.
Muss halt
immer. Aber es gibt doch noch immer alle paar Jahre mal einen Muppets-Film. Ne?
Aber ja gut, es gab die Muppets-Filme, die waren ja auch nicht schlecht.
Es gab
die Muppets-Serie, die leider nur nach einer Staffel abgesetzt war, wo sie großartig war, weil es ja so viel negativ.
Aber da kommt doch was Neues auch, ne?
Das kann sein, ich weiß es gerade nicht. Aber es gab ja so viel Stress, weil es hieß, Miss Piggy und Kermit haben sich getrennt.
Ja genau, das war das.
Und dann war das ja nichts weiter als der Aufhänger für die Serie, wo es darum geht, dass sie wieder zusammenfinden.
Ja.
Und die Serie war ja auch, Miss Piggy hat ihre Late-Night-Talkshow und die anderen Muppets sind alles nur Statisten und arbeiten
hinter den Kulissen. Beziehungsweise Rolf ist der Pianist in der Jazzbar um die Ecke.
Und dann geht es halt darum, das wieder aufzubauen.
Das Team wieder zusammenzukriegen.
Genau. Ich glaube, das hat ein paar Leute irritiert am Anfang, weil es eigentlich eine super Idee war, um halt nochmal eine Origin-Story
zu machen. Es irritiert alte Säcke immer, wenn eine Neuauflage nicht genau das gleiche nochmal ist.
Richtig gut, ja. Hatte den gleichen Geist wie die Originalserie mit ihren dummen Gaststars immer pro Folge, die da irritiert reingeworfen
wurden. Was heißt denn dumme Gaststars? Das war total
großartig. Ja, was waren denn die Gaststars nochmal?
Bei dem neuen weiß ich nicht tatsächlich, was waren die Gaststars. Aber ich hoffe doch auch A-Stars, oder nicht?
Ja, klar.
Ja, also.
Nicht die. Und Miss Piggy, die wegen ihrer Wassermarke verklagt wird, weil sie zu viel Fett enthält?
7% Fett? Wie ist das überhaupt möglich? Sie darf es nicht mehr Wasser nennen.
Das berechtigt, denke ich.
Ja, die Filme waren auch gut.
Ja.
Oder? Also auch der zweite. Ich mochte den auch. Der zweite war der mit den Muppets, oder?
Ja.
Oder war es der erste? Ja, aber das waren ja Disney-Produkte. Weil,
naja, das waren die letzten paar, waren Disney-Produkte. Ja, gut. Ja, da mehr machen. Mehr Hensen.
Die
Labyrinth-Serie.
Aber wer ersetzt David Bowie?
Niemand ersetzt David Bowie. So sieht das aus.
Elton John.
Nein. Dahin.
Wir haben niemanden, der irgendwie auch nur ansatzweise.
Wir haben niemanden, der David Bowie
ist. Niemand außer David Bowie ist David Bowie. So einfach ist das.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Ja. Eigentlich für alles. Immer. Ja.
Meet the Feebles ist von Peter Jackson ja tatsächlich.
Das weiß ich.
Habe ich nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, was gibt es sonst noch mit Puppen? Meet the Feebles oder hat er nicht noch einen anderen puppenbasierenden
das weiß ich nicht.
Geschmacklosen Film gemacht? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, Braindead ist nicht Puppen mehr.
Es gab klar. ja noch diesen Muppet-Krimi, diese Parodie, das war ja auch von Jim Henson tatsächlich.
Ist das von Jim Henson gewesen? Ich hatte nicht, du meinst mit Melissa McCarthy.
Genau das ist Jim Henson-Produktion, ja.
Auch sehr zu also empfehlen, was Puppen angeht, Avenue Q.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Ja, auch nicht.
Okay, bin gespannt.
Aber dieser Erwachsenen-Puppen-Crime irgendwas.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ich glaube, den hat niemand gesehen, oder?
Den hat niemand gesehen.
Das ist ungefähr so wie der letzte Fantastic Four Film.
Ja, oder der Dark Tower Film. Auch niemand gesehen.
Den habe ich mir nicht mal auf Netflix bis jetzt angeguckt.
Wir haben versucht, ihn zu schauen.
Den kannst du dir nicht angucken. Da ist einfach alles scheiße dran. Der Schnitt ist
schon so nervig. Die Schauspieler nicht, oder?
Okay, die Schauspieler sind super. Natürlich sind die super.
Aber sie kriegen scheiß Texte. Sind in schlecht geschriebenen
Natürlich haben die Schauspieler das Drehbuch nicht selber geschrieben. Die können da nicht unbedingt was für, klar.
Moment, das ist gar nicht echt. Da hat keiner eine Kamera einfach drauf gehalten, auf was...
Wäre auch besser gewesen wahrscheinlich, oder?
Luther-Dings, Idris Elba so macht. Okay.
Ja, Idris Elba ist super.
Ja.
Meistens.
Idris Elba vor James Bond, Hashtag.
Tia freut sich, dass wir den Laberstream zu dieser Zeit angesetzt haben. Da kann sie immer mit dabei sein.
Ach so, weil das, ja.
Anstatt Late Night.
Anstatt Late Late. Weil Tia zu den Leuten gehört, die wirklich früh raus müssen, tatsächlich.
Okay, aber jetzt sollten wir langsam mal Schluss machen, würde ich sagen, damit wir
langsam
Studiogast was essen können. Ich nehme an, wir werden jetzt auch...
auch mal so langsam auch was essen wollen.
Anderen Livestream gucken wollen.
Ach so, es gibt einen... Oh ja, 19:30
Okay. Wir verabschieden
wir übergeben uns und verabscheuen uns.
Falls ihr Zugang zu einem Netflix-Account habt, vielleicht teilt ja jemand einen mit euch, dann ist eine klare Empfehlung für die Dark Crystal Age of Resistance.
Ja.
Sie lohnt sich.
Gut. Ich gehe da rüber und mach aus.
Machst aus. Und wir winken. Ich hab hier noch eine geladene Armbrust. Muss ich noch abschießen.
Ja, war interessant. Wenn jetzt der Drucker
funktioniert.